Guten Morgen, liebe Geschwister, liebe Gäste. Guten Morgen auch an die, die online zuschauen. Herzlich willkommen. Wir hatten mit der Apostelgeschichte den ersten Versen gestartet. Und ich möchte jetzt weiterfahren in Kapitel 1 ab Vers 5. Oder sagen wir die Verse 4 bis 14 zunächst. Und ich möchte sie mit euch zusammen lesen. Einfach damit wir den Kontext haben und sehen, was Gott uns hier mitteilt. Und als er, Jesus, mit ihnen versammelt war, befahl er ihnen, sich nicht von Jerusalem zu entfernen, sondern auf die Verheißung des Vaters zu warten, die ihr, sagte er, von mir gehört habt. Denn Johannes taufte mit Wasser, ihr aber werdet mit Heiligem Geist getauft werden nach diesen wenigen Tagen. Sie nun, als sie zusammengekommen waren, fragten ihn und sagten: Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel das Reich wieder her? Er sprach zu ihnen: Es ist nicht eure Sache, Zeiten oder Zeitpunkte zu wissen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Und als er dies gesagt hatte, wurde er vor ihren Blicken emporgehoben und eine Wolke nahm ihn auf von ihren Augen weg. Und als sie gespannt zum Himmel schauten, wie er auffuhr, siehe, da standen zwei Männer in weißen Kleidern bei ihnen, die auch sprachen: Männer von Galiläa, was steht ihr und seht hinauf zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch wegging in den Himmel, dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird so kommen, wie ihr ihn habt hingehen sehen in den Himmel. Da kehrten sie nach Jerusalem zurück von dem Berg, welcher Ölberg heißt, der nahe bei Jerusalem ist, einen Sabbatweg entfernt. Und als sie hineingekommen waren, stiegen sie hinauf in den Obersaal, wo sie sich aufzuhalten pflegten. Sowohl Petrus als Johannes und Jakobus und Andreas, Philippus und Thomas, Bartholomäus und Matthäus, Jakobus, der Sohn des Alphaeus, und Simon der Eiferer und Judas, der Sohn des Jakobus, diese alle verharrten einmütig im Gebet mit einigen Frauen und Maria, der Mutter Jesu, und mit seinen Brüdern. Ich habe mir überlegt, was gebe ich diesem Absatz für Überschrift, für Thema. Es ist nicht ganz so einfach, weil verschiedene Aspekte hier schon auftauchen, aber auch dann in den folgenden Versen noch kommen. Aber vielleicht kann man darüber schreiben: Es ist die letzten Tage der Übergangszeit zu einer neuen Zeit des Heils. Es ist eine Übergangszeit, die uns hier beschrieben wird, zu einer neuen Zeit des Heils. Und auch dieser Übergang ist ausgefüllt mit dem Wirken Gottes. Und als er mit ihnen versammelt war, heißt es, befahl er ihnen, sich nicht von Jerusalem zu entfernen, sondern auf die Verheißung des Vaters zu warten, die ihr, sagte er, von mir gehört habt. Denn Johannes taufte mit Wasser, Ihr aber werdet mit Heiligem Geist getauft werden nach diesen wenigen Tagen. Das ist der erste Aspekt, den Jesus hier uns mitteilt, den er seinen Aposteln, seinen Jüngern mitteilt. Es kommt etwas Neues. Vielleicht nicht völlig neu. Die Jünger wussten schon, dass der Heilige Geist ab und an Menschen erfüllt hat durch die Jahrtausende vorher, aber es waren immer ganz vereinzelte. Es waren einige Propheten, König David, König Salomo, noch andere Könige, aber es waren nicht 1% des Volkes Israel, nicht im Entferntesten. Und jetzt wird etwas angekündigt vom Herrn Jesus, wo er sagt, darauf müsst ihr unbedingt warten. Vorher könnt ihr das, was ich euch auftrage, nicht tun. Ohne erfüllt zu sein mit dem Heiligen Geist, will ich euch gar nicht losschicken. Ihr braucht die Kraft des Geistes, ihr braucht Gott selbst in euch. Nur dann, aber auch dann, dann könnt ihr diesen Auftrag erfüllen, den ich euch gebe. Ich werde jetzt nicht so sehr auf diese Verheißung selbst eingehen, wie sie dann in Kraft tritt. Das wird dann am nächsten Sonntag höchstwahrscheinlich der Fall sein, weil das dann in Kapitel 2 ja uns geschildert wird. Aber ich möchte euch zeigen, dass diese Ansage, diese Vorhersage, dass der Heilige Geist von Gott gesandt wird zu einer bestimmten Zeit in einer ganz neuen Intensität, dass diese Vorhersage vielfach getätigt worden ist. In Lukas Kapitel 24, Vers 49, da wird diese Passage von Lukas auch schon geschildert, die er hier in der Apostelgeschichte nochmal aufgegriffen hat. Und siehe, ich werde die Verheißung meines Vaters auf euch herabsenden. Ihr aber bleibt in der Stadt, bis ihr mit der Kraft aus der Höhe erfüllt werdet. Und er wiederholt es in der Apostelgeschichte eben jetzt am Anfang gleich noch einmal, dass Jesus den Jüngern hier klare Wegweisung gibt. Ich meine, die Jünger, die Apostel, aber auch die anderen Jünger waren ja zu diesem Zeitpunkt gläubige Menschen. Sie waren nicht irgendwie religiös, sie waren gläubig an den Herrn Jesus, dass er der Messias ist. Wir würden vielleicht sagen, Paletti, die hätten loslegen können. Einen Teil von diesen Jüngern, vielleicht sogar allen, ist ja Jesus sogar in diesen Tagen vorher erschienen. Die sind wirklich zur Überzeugung gekommen, dass dieser Jesus, der gekreuzigt worden ist, auferweckt worden ist von Gott. Dass er bestätigt worden ist dadurch, dass er das Erlösungswerk vollbracht hat, dass sein Kreuzestod für uns stellvertretend gilt, sonst die Sünden vergeben sind. Und dass er lebt und dass er ewig lebt, dass er den Tod überwunden hat, das haben sie alles schon erlebt. Und trotzdem sagt Jesus, wartet in wenigen Tagen, werdet ihr mit dem Heiligen Geist erfüllt. Ihr müsst darauf warten, sagt er. Und liebe Geschwister, das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Den Auftrag, den Jesus uns gegeben hat, dir und mir, seit 2000 Jahren, seinen Jüngern, den Aposteln zuallererst, aber es ist ja der Auftrag, ihm nachzufolgen und ihn zu verkündigen in einer Welt, die ihn grundsätzlich ablehnt. Dazu brauchen wir übernatürliche Kraft Gottes. Und das ist kein Luxus. Es gibt Christen, die sind erfüllt mit dem Heiligen Geist, und es gibt Christen, die sind nicht erfüllt mit dem Heiligen Geist. Das gibt es nicht mehr. Jesus will, dass jeder diese Kraft des Heiligen Geistes in sich hat und empfängt. Nun gibt es unter den Gläubigen unterschiedliche Meinungen, wie man den Heiligen Geist empfängt, ob man das sozusagen, jeder, der zum Glauben kommt, ist erfüllt mit dem Heiligen Geist, oder man kann zum Glauben kommen und vielleicht gleich erfüllt werden mit dem Heiligen Geist, kann aber auch erst ein Stück später erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Da gibt es unterschiedliche Auslegungen, und wir als Teil der evangelischen Pfingstbewegung, so möchte ich es mal sagen, glauben, dass man zum Glauben kommen kann und noch nicht erfüllt ist mit der Kraft des Heiligen Geistes. Andere sagen, na, das gibt es überhaupt nicht. Wenn man gläubig ist, dann ist man erfüllt mit der Kraft des Heiligen Geistes. Ich möchte mich da mit keinem streiten, der so oder so lehrt. Aber eines muss klar sein: Egal wie du zur Kraft des Heiligen Geistes kommst, kannst du lernen, wie du willst, sage ich jetzt mal übertrieben gesprochen. Aber dass du sie brauchst, das darf keine Frage sein. Und ich glaube, da sind sich dann wiederum auch alle einig, die wirklich mit dem ernst machen, was Jesus hier ankündigt. Wenn du erfüllt bist mit dem Heiligen Geist, dann ist es mir eigentlich völlig egal, wie und wann. Aber wichtig ist, dass wir diese Ausrüstung haben. Wir brauchen sie. Und diese Verheißung, dieser neuen Heilszeit, in der der Geist Gottes in einer ganz anderen Dimension ausgegossen wird, als es vorher je geschehen war, das ist bei dem Propheten Joel vorhergesagt. Das wird dann in Kapitel 2 durch Petrus auch aufgegriffen und zitiert. Aber ich möchte diesen einen Vers schon mal lesen. Joel 3, 1. Und nach diesem, nach einem bestimmten Geschehnissen, will ich meinen Geist ausgießen über alles Fleisch, und eure Söhne und Töchter sollen weissagen. Es ist hier klar gesagt, durch den Geist Gottes, durch den Propheten Joel, der Geist Gottes wird ausgegossen, zu einem bestimmten Zeitpunkt geschieht es. Es ist natürlich schwierig gewesen für alle vorher zu wissen, wann wird das eintreten, aber es wird kommen über alles Fleisch. Das heißt aber auch über alle Menschen. Vielleicht haben manche im Volk Israel, von den Gesetzeslehrern, Bibellehrern, die ja wirklich gute Auslegungen gegeben haben, vielleicht dachten die immer noch, dass alles Fleisch meint alle Israeliten. Könnte gut sein, weil wenn man den Kontext dann weiterliest, werden wir das nächste Mal sehen, eure Söhne werden, eure Töchter werden, eure Mägde werden, Vielleicht haben die gedacht, es bezieht sich dann, alle Israeliten werden erfüllt mit dem Heiligen Geist. Aber es ist eine Zeit, in der alles Fleisch meint alle Menschen, die an diesen Messias Jesus glauben, ihr Leben ihm anvertrauen, ihm gehören. Und das werden wir das nächste Mal sicher noch intensiver sehen, aber das möchte ich jetzt kurz dich fragen. Gehörst du Jesus? Hast du dein Leben diesem Jesus anvertraut? Das ist der entscheidende Punkt. Das ist auch die Voraussetzung, damit du den Heiligen Geist empfängst. Und ab da beginnt auch das Christsein. Christsein beginnt nicht mit, wie es in unserem Breiten normalerweise dir gesagt wird, wenn du eine Säuglingstaufe empfängst. Damit beginnt kein Christsein. Christsein beginnt dort, wo du umkehrst und dein Leben Jesus anvertraust und ihm deine Sünden bekennst und dich auf den Weg machst, ihm nachzufolgen. Dort beginnt Christsein. Und dort empfangen auch Menschen den Heiligen Geist oder gegebenenfalls auch ein Stück später manchmal. Ich möchte euch weitere Ankündigungen der Taufe in den Heiligen Geist hinein vorlesen. Johannes der Täufer kündigt diese Zeit an, dass diese Zeit nahe bevorsteht. Doch Johannes gab den Menschen allen zur Antwort: Ich taufe euch mit Wasser. Es kommt aber einer, der stärker ist als ich, und ich bin es nicht wert, ihm die Riemen der Sandalen zu lösen. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Gott hat es dem Täufer Johannes gezeigt, dass dieser Messias, dessen Weg er ja vorbereiten soll, dass der etwas ganz Neues bringen wird. Der wird nicht nur mit Wasser taufen, das hat Jesus auch getan übrigens. Und deswegen hat er die Taufe auf seinen Namen im Wasser auch seinen Jüngern aufgetragen. Wobei es heißt, Jesus hat nicht selbst getauft, aber seine Jünger haben in seinem Auftrag getauft, zu seinen irdischen Lebzeiten. Ja, könnt ihr in Evangelien nachlesen. Deswegen könnt ihr auch euch sicher sein, dass jeder der Apostel getauft war. Manche sogar zweimal. Schrecklich, oder? Manche waren nämlich schon von Johannes getauft. Die waren Johannesjünger, heißt auch ausdrücklich. Und dann sind sie aber noch auf den Namen Jesu getauft worden. Und Jesus sagt in Lukas 11, Vers 13 seinen Jüngern und Zuhörern, da erklärt er ihnen, was Gott gibt. Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten? Da kündigt Jesus schon etwas an. Jeder kann um den Heiligen Geist bitten. Du kannst um den Heiligen Geist bitten. Und dann wird er kommen. Das deutet schon an, dass kommt eine Zeit, in der der Geist Gottes von jedem erbeten werden kann. Das war vorher nicht der Fall. Der Heilige Geist kam wirklich auf ganz wenige auserwählte Menschen, die Gott in der Weise auserwählt hat. Und jetzt, das sehen wir schon, ist die Auserwählung viel größer. In Johannes 21, 19 bis 23, das ist schon als Jesus auferstanden war, berichtet uns der Apostel Johannes in seinem Evangelium, am Abend aber dieses ersten Tages der Woche, da die Jünger versammelt und die Türen verschlossen waren aus Furcht vor den Juden, kam Jesus und trat mitten unter sie und spricht zu ihnen: Friede sei mit euch. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Da sprach Jesus abermals zu ihnen: Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Hier ist in anderen Worten der Aussendungsbefehl schon auch ausgesprochen von Jesus. Und als er das gesagt hatte, blies er sie an und spricht zu ihnen: Nehmt hin den Heiligen Geist. Welchen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen, welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Jesus kündigt in der Zeit nach seiner Auferstehung gleich bei der ersten Begegnung mit den Jüngern ihnen an, dass sie einen Auftrag haben, ihn zu verkündigen. Hier ist auch von der Taufe die Rede, auch wenn sie nicht genannt ist. Wem ihr die Sünden erlasst, wem ihr nämlich tauft zur Vergebung der Sünden, dem sind sie vergeben. Ihr könnt aber auch jemand die Taufe verweigern, wenn ihr seht, dass er nicht echt gläubig ist. Dem sind sie behalten. Ja? Gehen wir einen kleinen Schritt weiter, nachdem Jesus diese Ankündigung des Geistes für alle, die an ihn gläubig werden, hier angekündigt hat. Die Jünger fragten nun, als sie zusammengekommen waren, fragten ihn und sagten: Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel das Reich wieder her? Er sprach zu ihnen: Es ist nicht eure Sache, Zeiten oder Zeitpunkte zu wissen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Als Jesus zu den Jüngern spricht nach seiner Auferstehung, heißt es, er verkündigte ihnen das Reich. Er hat sie gelehrt über das Reich. Und die Jünger, die haben natürlich die Frage: Herr, was geschieht jetzt? Du bist auferstanden, du bist der Messias. Was meinst du jetzt mit dem, wir sind gesandt? Ja? Was meinst du mit dem Heiligen Geist? Was geschieht? Sie haben an Israel gedacht, weil Israel ist das Volk Gottes. Stellst du in dieser Zeit das Reich für Israel wieder her? Vielleicht so herrlich, wie es unter der Zeit Davids und Salomos das Reich Israel war, vielleicht noch mehr, noch besser, wenn Jesus selber herrscht und vielleicht sie mit ihm. Ich weiß nicht genau, wie sie sich alles vorgestellt haben, es ist uns nicht weiter im Detail beschrieben, aber sie dachten in irgendeiner Weise, dass Israel wiederhergestellt wird. Aber Jesus sagt nicht: Nein, ihr habt nicht recht. Das hat mit Israel nichts zu tun, das sagt er nicht. Sondern was Jesus sagt ist, das, was jetzt geschieht, ist noch größer. Das schließt Israel mit ein. Er sagt auch nicht: Nein, das hat mit der Wiederherstellung Israel nichts zu tun, jetzt die Zeit, die kommen wird. Sagt er nicht. Er lehnt es überhaupt nicht ab, aber er erweitert ihre Perspektive total. Er sagt: Es geht in Jerusalem los, Judäa, Samaria, bis an die Enden der Erde. Es ist viel mehr als Israel. Es bricht eine neue Zeit an, in der das Reich nicht nur das Reich Israel einschließen soll, das zu gegebener Zeit wiederhergestellt wird. Er sagt, es steht euch nicht zu, diese Zeiten und Zeitpunkte genau zu wissen. Aber er sagt nicht, dass es nicht geschehen wird. Sondern er sagt, das Reich, was ich jetzt mit euch bauen werde und mit euch, mit dir und mir, das geht über die ganze Erde. Es geht um eine Wiederherstellung des Reiches Gottes, allumfassend. Das, was am Anfang verloren gegangen ist durch den Sündenfall, das soll letztlich wieder rückabgewickelt werden. Es soll alles wieder unter die Herrschaft Gottes kommen. Das ist die Perspektive, die Jesus ihnen hier verkündigt. Alle Menschen und die ganze Erde, und ich fasse noch weiter, Paulus sagt es an anderer Stelle im Römerbrief, die ganze Schöpfung, das ganze Universum, alles soll wiederhergestellt werden. Aber bleiben wir mal hier auf der Erde. Jesus sagt, das Evangelium, das ich euch auftrage zu verkündigen und auch zu leben, das soll verkündigt werden bis an die Enden der Erde. Nicht nur mehr in Israel, so wie Jesus es selber ja gemacht hat. Er hat gesagt, ich bin gesandt zu den Kindern Israels. Aber jetzt bricht eine Zeit an, in der die ganze Schöpfung wieder unter die Herrschaft Gottes kommen soll. Und in dieser Zeit, liebe Geschwister, leben wir. Das ist die Zeit der Wiederherstellung. Wir leben insgesamt seit Pfingsten in einer Zeit der Wiederherstellung. Und am Ende werden wir noch sehen, wird das Ganze auch vollkommen gemacht durch Jesus selbst. Es kommt alles wieder unter die Herrschaft Gottes. Jetzt ist die Zeit des Geistes. Man kann auch sagen, die Zeit der Gemeinde Jesu. Man kann auch sagen, die Zeit der Gnade. Und diese Zeit ist, wie gesagt, eine Wiederherstellung. Jeder Mensch, der sich Jesus öffnet, wird auch wiederhergestellt, wenn auch nicht vollkommen hier in diesem irdischen Leben, aber es fängt eine Wiederherstellung in dir an durch den Geist Gottes. Und sie wird abgeschlossen, wenn du wieder auferweckt werden wirst am jüngsten Tage, wenn du einen neuen Leib bekommen wirst. Jesu Erlösungswerk ist vollendet. Und das sagt, das sehen wir ab Vers 9. Und als Jesus dies gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen, vor ihren Blicken emporgehoben und eine Wolke nahm ihn auf, vor ihren Augen weg. Und als sie gespannt zum Himmel schauten, wie er auffuhr, siehe, da standen zwei Männer in weißen Kleidern bei ihnen, die auch sprachen, Männer von Galiläa, was steht ihr und seht hinauf zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird so kommen, wie ihr ihn habt hingehen sehen in den Himmel. Nun, also die zwei Engel, die tun so aus, als wäre das so ganz ungewöhnlich, dass die da nach oben gucken. Ja, ich glaube, wir wären dort gestanden, genauso wie die, und hätten, wir wären wahrscheinlich mit unseren Augen da oben hängen geblieben. Ja, wer erlebt sowas schon? Dass Jesus in den Himmel auffährt vor deinen Augen, das ist ja unfassbar, grandios. Aber ich glaube, die Engel waren deswegen da, damit sie den Blick wieder nach unten kriegen, auf diese Erde und nicht hier anfangen zu übernachten. Ja. Vielleicht übertreibe ich ein bisschen, aber die haben das scheinbar gebraucht. Den Engel schickt der Herr meistens, wenn es wichtig ist. In Zacharia, im Propheten Zacharia, Kapitel 14, Vers 1 heißt es: Siehe, es kommt ein Tag für den Herrn, da wird man deine Beute verteilen in deiner Mitte. Da werde ich alle Heidenvölker bei Jerusalem zum Krieg versammeln und die Stadt wird erobert, die Häuser werden geplündert und die Frauen geschändet werden. Und die Hälfte der Stadt muss in die Gefangenschaft ziehen, der Überrest des Volkes aber soll nicht aus der Stadt ausgerottet werden. Aber der Herr wird ausziehen und gegen jene Heidenvölker kämpfen, wie damals am Tag seines Kampfes, am Tag der Schlacht. Und seine Füße werden an jenem Tag auf dem Ölberg stehen, der vor Jerusalem nach Osten zu liegt. Und der Ölberg wird sich in der Mitte spalten, nach Osten und nach Westen hin zu einem sehr großen Tal. Und die eine Hälfte des Berges wird nach Norden zurückweichen, die andere nach Süden. Und es geht noch weiter. Ihr seht, aus welchem Kontext heraus hier die Rückkehr Jesu auf den Ölberg geschildert wird. Das ist Prophetie und das ist nicht so leicht zeitlich einzuordnen. Aber deswegen lese ich es auch vor, damit wir verstehen auch, wie prophetische Worte auszulegen, wie wir dabei den Heiligen Geist brauchen. Ja? Hier wird gesagt, in einem kurzen Abschnitt, er wird seine Füße auf den Ölberg setzen. Außenrum wird geschildert, Zerstörung Jerusalems. Eine Flucht wird geschildert, nämlich durch dieses große Tal, das da entsteht. Ölberg wird sich spalten. Aber in diesem Augenblick setzt Jesus seine Füße dann auf den Ölberg. Ich kann euch nicht sagen, wirklich, ich hab die Weisheit hier nicht, zeitlich, was ist hier gemeint dieser Krieg sein wird bei Jerusalem, die Stadt erobert wird, die Häuser geplündert werden. Ist das schon geschehen? Kommt das noch? Ich kann es euch nicht sagen. Vielleicht wissen es manche besser, ich kann es euch nicht sagen. Ich habe nur eines gelernt, nachdem ich mich mit der Rückkehr Israels, den vielen Prophetien, befasst hatte. Und es ist ja vielfach angekündigt, der Herr wird Israel zerstreuen und wird es wieder sammeln wie ein Hirte seine Herde. Und ich habe gelernt, dieses Und sind fast 2000 Jahre. Versteht ihr? Deswegen ist es zeitlich so schwierig, manche Dinge, die prophezeit sind, einzuordnen. Das zerstreut, wissen wir, das ist geschehen, das können wir historisch jetzt festmachen. 70 nach Christus ist Israel zerstört worden, Jerusalem zerstört worden durch die Römer und sie sind in alle Himmelsrichtungen durch die Römer zerstreut worden. Es blieb noch ein gewisser Rest übrig, der ist dann durch den Bar Kochba-Aufstand, wo sie nochmal versucht haben, die Römer rauszuschmeißen. Der Bar Kochba war ein falscher Messias übrigens, 135 wurden dann sozusagen der Rest auch gar aus dem Land herausgejagt. Und seitdem sind sie zerstreut. Und die Prophezeiung heißt, er wird sie zerstreuen und wieder sammeln. Wer hätte gedacht, dass dann erst 1800 Jahre vergehen? Deswegen sage ich, dieses Und ist ziemlich lange. Und es ist manchmal sehr diffizil und schwierig, Dinge zeitlich einzuordnen. Aber eines wissen wir, er wird seine Füße auf den Ölberg setzen, genau wie es auch in der Apostelgeschichte hier angekündigt war. So steht es im Zacharia 14,1. Okay, dankeschön. Vielleicht der letzte kurze Abschnitt. Sie kehrten zurück in den Obersaal. Da kehrten sie nach Jerusalem zurück von dem Berg, welcher Ölberg heißt, der nahe bei Jerusalem ist, einen Sabbatweg entfernt. Und als sie hineingekommen waren, gingen sie hinauf in den Obersaal, wo sie sich aufzuhalten pflegten. Ich gehe davon aus, dieser Obersaal ist der Obersaal, in dem sie auch das Abendmahl, das letzte Passamahl mit ihrem Herrn Jesus gefeiert haben. Das wird so nebenbei erwähnt. Sie gingen in diesen Obersaal. Wem gehörte der? Warum durften die da so lange bleiben? Wir können davon ausgehen, die Familie, der das gehört hat, waren in irgendeiner Weise vermutlich mit Jesus schon bekannt. Die haben vielleicht schon an ihn geglaubt. Wo haben denn die 12 und viele der anderen Jünger, die aus Galiläa stammten, plötzlich gewohnt? Sind vielleicht Fragen, die wir uns normal nicht stellen, aber die müssen ja irgendwo gewohnt haben, gegessen haben. Die haben nicht alle plötzlich ein Haus in Jerusalem gebaut. Ich gehe einfach davon aus, dass Jesu Jüngerschar schon relativ groß war. Und wir sehen hier eine ungeheure Gastfreundschaft. Die Jünger haben bei anderen Jüngern in Jerusalem gewohnt, davon können wir ausgehen. Die haben nicht unter der Brücke geschlafen. Ja. Und sie hatten diesen Obersaal, konnten sich dort treffen. Das zeigt mir auch ein bisschen, die Gemeinde Jesu lebt zwar nicht im allerletzten davon, dass wir Räumlichkeiten haben. Eine verfolgte Gemeinde kann auch überleben, aber es ist viel schwerer. Räumlichkeiten zu haben, einen Obersaal zu haben, ist etwas Positives. Das können wir hier schon auch sehen, ja? Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir sehen dürfen, wie du diese Zeit des Geistes, der Gemeinde, der Gnade vorbereitest. Wie du die Jünger auch führst in diesen Tagen des Übergangs, bis du den Geist ausgießt, dass du sie vorbereitest, dass du sie lehrst, dass du ihnen zeigst, wo es lang geht, dass du Wiederherstellung beginnst von allen Dingen, wo Israel mit eingeschlossen ist, aber wo letztlich du die ganze Schöpfung und alle Menschen wiederherstellen willst. Dass du einen riesigen, großen Plan der Erneuerung und Wiederherstellung vor dir hast. Und wir danken dir, dass du viele von uns mit hineingenommen hast, dass du uns erwählt und berufen hast, Herr. Ja, dass wir das ja einfach nur dankbar annehmen können, aber dass wir es auch annehmen können. Und ich danke dir, dass du noch viele auch durch uns in diesen Weg der Wiederherstellung mit hineinnehmen willst, Herr. Ich bitte dich, dass wir mit deinem Geist rechnen, dass wir erfüllt sind davon, dass wir in der Kraft deines Geistes deine Zeugen sind, dort, wo du uns hingestellt hast. Amen.